An Weihnachten haben wir euch bei uns, während der Predigt und heute auch. Und ich möchte euch ein bisschen Motivation geben, heute gut zuzuhören. Ich habe nämlich nach der Predigt 4 Fragen. Und wenn ihr die gemeinsam beantworten könnt, dann könnt ihr herausfinden, was hier drin ist. Okay? Das ist eine kleine Überraschung. Ich verrate nur so viel, die Erwachsenen würden euch darum beneiden. Okay? Also ich stelle das mal hier hin. Ein kleiner Anreiz. Wir wurden heute von Maxim in der Bibellese schon mitgenommen in die letzten Momente von unserem Herrn Jesus Christus, die letzten Schritte, die er gegangen ist. Und ich möchte mit euch jetzt nochmal auf den Moment schauen, wo unser Herr am Kreuz stirbt. Und dafür gehe ich in das Matthäusevangelium, in das Kapitel 27 und lese die Verse 50 bis 53. Matthäus 27, die Verse 50 bis 53. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Hier der Moment, wo unser Herr am Kreuz stirbt und das, was direkt danach passiert ist. Und wenn wir uns an die Wirkenszeit von Jesus erinnern, da könnten wir wahrscheinlich jetzt viele Dinge aufzählen, die Jesus getan hat. Jesus hat Blinde sehend gemacht. Jesus hat Taube hörend gemacht. Lahme gehend. Jesus hat den Lazarus von den Toten auferweckt. Das hatten wir letztens in der Predigt. Jesus hat so viele Dinge getan. Und das waren eigentlich Hinweise darauf, er ist der Messias. Er ist derjenige, der von Gott gesandt ist. Aber die Pharisäer, die Bibel so gut kannten, die haben das nicht angenommen. Die haben ihn abgelehnt, haben gesagt, nein, er ist ein Gotteslästerer. Und auch die Menschen, die sind Jesus hinterhergelaufen, die wollten Wunder sehen, die wollten Begeisterung, wie auch heute. Wir wollen begeistert werden, wir wollen unterhalten werden. Aber viele Nachfolger sind dadurch nicht entstanden, durch diese ganzen Wunder. Und jetzt bei dem Tod von diesem scheinbar einfachen Menschen Jesus passieren plötzlich Dinge, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Also ist es hier jedenfalls nicht bekannt, dass wenn jemand stirbt, dass auf einmal die Erde bebt, dass die Felsen sich spalten, dass Tote auferstehen. Sowas ist nicht bekannt. Und der Schöpfer selbst, Gott selbst, hängt dort am Kreuz und die ganze Schöpfung wird erschüttert. Und man müsste eigentlich meinen, der ganze Prozess war ja ziemlich umstritten. Die haben da eine Lüge nach der anderen gebracht und Jesus dann gekreuzigt. Eigentlich war allen klar, dass das überhaupt nicht rechtens, was sie da machen. Aber jetzt müssten die doch eigentlich zum Nachdenken kommen. Wenn Jesus stirbt und die Erde bebt, das ist doch kein einfacher Mensch. Eigentlich müsste man anfangen zu zweifeln. Aber wie wir dann auch bei der Auferstehung sehen, selbst als das Grab leer ist, die Soldaten wie tot daliegen, die Pharisäer hatten Ausreden, sie haben Lügen in die Welt gesetzt und haben sich selbst betrogen. Aber kommen wir nochmal zurück. Was passierte direkt danach, als Jesus den Geist aufgab? Wir lesen hier das Erste, was hier genannt wird, was direkt nach seinem Sterben passiert ist. Der Vorhang im Tempel ist in zwei Stücke zerrissen. Und im ersten Moment hört sich das ziemlich unwichtig an, oder? Wenn ein Stück Stoff zerreißt, so ein bisschen vergleichbar wie ein Sack Reis fällt in China um. Also es ist sowas Alltägliches, es passiert halt. Warum ist das denn so nennenswert? Aber in diesem Fall geht es nicht um irgendein Stück Stoff, sondern um den Vorhang. Und was ganz interessant ist, der Vorhang, wir stellen ihn uns vielleicht ein bisschen zu einfach vor, aber der Vorhang, der war 28 Meter hoch. Und wenn ihr heute mal nach dem Gottesdienst rausgeht und auf das Gebäude von den Gemeinderäumen schaut, ungefähr das Dreifache, circa. Circa das Dreifache, das ist enorm, oder? Und meine Bibel ist 5 cm dick und der Vorhang war ungefähr das Doppelte. Also so ein dicker Vorhang. Also schon ein großes Stück Stoff, das da hing. Ein schweres Stück Stoff. Aber das ist gar nicht so das Entscheidende. Aber wir müssen uns ein paar Fragen stellen. Was ist wirklich entscheidend? Wofür war denn dieser Vorhang? Und welche Bedeutung hat dieser Vorhang gehabt? Und warum passiert das direkt nach dem Tod? Warum reißt der Vorhang direkt nach dem Tod von Jesus? Und warum muss das in der Bibel erwähnt werden? Warum wird hier erwähnt, dass der Vorhang gerissen ist? Woher kennen wir heutzutage noch Vorhänge? vermutlich die Fenstervorhänge. Wir haben hier welche, aber mit denen kann man noch nicht mal richtig die Fenster zumachen. Das ist mehr dekorativ. Aber normalerweise sind Vorhänge dazu da, um die Fenster zuzuziehen. Ja, man will sich von den Blicken von außen schützen. Es ist so ein Sichtschutz, Privatsphäre. Oder wir kennen das aus den Umkleiden in den Geschäften, wenn man da Kleidung anprobiert. Gleiches Prinzip, man macht die Vorhänge zu, um sich zu schützen vor den Blicken. Also es ist so eine Art Trennung von sich und der Außenwelt. Was sollte der Vorhang im Tempel schützen? Wovor sollte er schützen und wen sollte er voneinander trennen? Und um solche Fragen beantworten zu können, ist es immer hilfreich, an den Punkt zu gehen, wo dieser Vorhang aufgehängt wurde. Wer hat den Vorhang aufgehängt? Warum? Und welchen Zweck hatte er? Und dafür müssen wir weit ins Alte Testament zurückgehen, nämlich zu Israel in die Wüste. Nachdem nämlich Gott das Volk aus Israel rausgeführt hatte, hat er einen Entschluss gefasst. Der Entschluss steht in 2. Mose 25, ist ein kurzer Vers, den lese ich kurz vor. 2. Mose 25, Vers 8, und da heißt es: Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Also Gott fasst den Entschluss, dass er unter den Menschen wohnen will. Und obwohl das Volk noch Götzen aus Ägypten mitgebracht hat, sie sogar noch angebetet hat, obwohl das Volk ungehorsam war und immer wieder gegen Gott rebelliert hat, fasst Gott diesen Entschluss: Ich will in ihrer Mitte wohnen. Jetzt konnte Gott nicht einfach so mit ihnen zusammen sein, wie er es mit Adam getan hat. Das war eine direkte Beziehung, eine schöne, offene, ehrliche Beziehung. Aber durch den Ungehorsam von Adam und Eva haben sie etwas zwischen sich und Gott gestellt. Und das steht in Jesaja 59, die Verse 1 und 2. Ich lese nur den Vers 2. Da steht: Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Also, unsere Vergehen, unsere Sünde hat eine Scheidung gemacht. Wir sind geschieden von Gott. Es ist eine Trennung. Es ist wie so ein Graben. Wir können nicht mehr zu Gott kommen wegen unserer Sünde. Und bei Gott ist nichts Böses. Bei Gott gibt es auch keine Fehler. Bei ihm ist alles perfekt und rein. Und so kann Gott nicht mit Menschen zusammen sein, die von Sünde beschmutzt sind. Und es gibt ja diese Redewendung: Fehler sind menschlich, und weil wir menschlich sind, weil wir so fehlerhaft sind, können wir nicht mit jemandem zusammen sein, der göttlich ist, der rein ist. Und trotzdem beschließt Gott, unter ihnen zu wohnen, und so erstellt Gott einen Plan, wie er unter den Menschen leben kann. Und der Plan lautet Stiftshütte. Ich weiß, dass die Jugendlichen oder in den Freizeiten letztes Jahr, eigentlich seid ihr alle viel fitter darin, ihr habt euch eine Woche intensiv damit befasst, ihr habt sogar eine aufgebaut, ihr kennt das sehr gut. Aber der Plan lautet Stiftshütte. Und die Stiftshütte, könnt ihr bitte das Bild einblenden? Genau, ihr habt vorhin schon einen Vorgeschmack bekommen. So ungefähr sah die Stiftshütte aus. Und die Stiftshütte lässt sich in drei Teile einteilen. Also wir haben hier einmal diesen weißen, ja, das ist so ein Sichtschutz, so ein Zaun. Und der Bereich hier drinnen, alles drin, das nennt man den Vorhof. Und wenn ihr bitte eine Folie weitergeht, das kann ich auch machen, ne? Ah ja. Das ist jetzt die Sicht von oben. Also wir sehen hier wieder den Zaun drumherum. Ja? Der Zaun schützt. Hier rein dürfen die Israeliten in den Vorhof. Und jetzt ist das Zelt hier. Hier sieht man das Dach geöffnet. Das ist das Zelt. Wenn man hier, also man kommt hier vorne rein, hier ist der Eingang. Dann kommt man, hier ist ein Altar, ein Becken. Und hier kommt man in diesen Raum, das nennt sich das Heilige. Und wer durfte da rein? Der durfte nicht alle einfach reinspazieren, sondern die Priester. Die Priester, die haben da drin gedient. Hier war der Leuchter, Räucheraltar, der Tisch mit den Schaubroten. Hier durften die Priester rein und haben da gedient. So, und das Innerste, der kleinste Raum, das ist das Allerheiligste. Und da drin ist die Bundeslade. Und da durfte nur der Hohepriester rein. Ein einziger durfte dort rein. Und wir sind ja auf der Suche nach dem Vorhang. Was für ein Vorhang war das? Und es geht um den Vorhang hier. Der Vorhang hängt hier. Er trennt diesen kleinen Raum von dem großen Raum. In diesen Raum darf nur einer reingehen. Und Gott hatte auch klare Vorstellungen, wer und wie man da reingehen darf. Und ich lese das mal vor aus 3. Mose 16, den Vers 2. Erstmal nur den Vers 2. Und der Herr sprach zu Mose: Rede zu deinem Bruder Aaron, er war nämlich der Hohepriester. Aaron war der Hohepriester, der da rein durfte. Rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Also, ist das ein Aufenthaltsraum, wo jeder einfach reinspazieren darf? Nein, der Hohepriester, nur der Hohepriester darf da rein, einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Und Gott nennt auch einen Grund, weil Gott sagt, ich bin über der Deckplatte. Die Bundeslade hatte so ein Deckplatte. Ich habe auch noch ein Bild von der Bundeslade. Genau, hier. Hier ist so eine Deckplatte mit den Cherubim, die ihre Flügel so ausbreiten. Und Gott sagt, ich bin darüber, ich bin da gegenwärtig. Und du kommst da nicht einfach so rein, wie du bist. Du kannst nicht einfach so vor mir erscheinen, weil das würde den Tod bedeuten. Und deswegen, ich gehe noch mal zwei Folien zurück, oder nee, eine. Dieser Vorhang war auch ein Schutz für die Priester, die in diesem Raum gedient haben. Wenn der Vorhang weg wäre, dann würden sie sterben beim Dienst, weil Gottes Gegenwart da ist. Und so schützt dieser Vorhang die Priester, die darin dienen. Und er trennt sie von Gott. Und interessanterweise nach jüdischer Überlieferung hat man bei dem Hohepriester entweder um das Bein oder um die Hüfte ein Seil gebunden, weil sollte was passieren, keiner wollte einfach da in den Raum reingehen und ihn rausholen, sondern sie haben ihn dann an einem Seil rausgezogen, weil keiner will den Raum einfach so betreten. Es durfte nicht. Sie hatten eine gewisse Furcht vor diesem Raum. Und dann lesen wir weiter, was sollte denn in diesem Raum passieren? Warum war das so wichtig? Die Verse 32 und 34 aus dem 16. Kapitel. Und der Priester soll Sühnung erwirken. Das Wort erkläre ich gleich, Sühnung. Der Priester sollte Sühnung erwirken, den man salben wird und den man dem man die Hand füllt, damit er den Priesterdienst an seines Vaters statt ausübt. Er soll die Kleider aus Leinen anziehen, die heiligen Kleider. Und er soll Sühnung erwirken für das heilige Heiligtum und für das Zelt der Begegnung. Und für den Altar soll er Sühnung erwirken. Und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll euch zu einer ewigen Ordnung sein, für die Söhne Israel einmal im Jahr Sühnung zu tun wegen all ihrer Sünden. Und er tat es ganz, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Also, wir lesen hier nochmal, dass der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen sollte, einmal am Versöhnungstag, dann durfte er hinter den Vorhang. Und warum sollte er da reingehen? Um Sühnung zu tun. Und Sühne bedeutet Wiedergutmachung. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto kaputt mache, ein Auto anfahre oder vielleicht von jemandem ein Spielzeug kaputt mache und sage, oh, Entschuldigung, oder hier hast du einen Bonbon, tut mir leid, dann ist das keine Wiedergutmachung, sondern erst wenn der Geschädigte den Ausgleich akzeptiert, wenn er sagt, okay, ich gebe ihm vielleicht eine Summe Geld und er sagt, okay, wir sind quitt, dann ist es wieder gut gemacht. Und so brauchte das Volk wegen ihrer Sünden, hier heißt es ja, wegen all ihrer Sünden brauchte es Wiedergutmachung, Jahr für Jahr. Und dann hatte Gott eine ganz klare Vorstellung. Der Priester musste sich waschen, spezielle Kleidung anziehen. Und dann hat er einen ganz bestimmten Ablauf, was zu tun ist. Und dann im Anschluss sprengte er Blut von den Opfertieren hier auf das Sühnedeckel. Hier auf diesen Deckel von der Bundeslade. Das Blut, das an diesem Tag vergossen wurde, war der Grund, warum Gott unter dem Volk wohnen konnte. Das Blut war das Entscheidende. Jährlich mussten sie das machen. Aber Gott war hinter diesem Vorhang verborgen. Da kamen nicht alle Menschen hin. Da kam einer hin und er war wie der Stellvertreter, wie ein Vermittler. Er geht stellvertretend für das Volk. Die anderen, sie durften bis maximal hierhin oder die Priester durften noch hier rein. Aber sonst durften sie da nicht rein. Und wenn der Hohepriester da reinging, stehen die alle hier außen und warten. Und warten, bis der Stellvertreter reingeht. Und so war der Weg für die Menschen noch nicht geöffnet, immer in die Gegenwart Gottes gehen zu können. Er war nicht offen. Gott war im Tempel isoliert und die Menschen waren ausgeschlossen. Und das Blut von den Opfertieren hatte auch nicht genug Kraft, um die Sünden wegzunehmen und die Möglichkeit zu schaffen, dass man immer in der Gegenwart Gottes sein konnte. Deswegen musste man das immer wieder holen. Es braucht also ein Opfer, das die Kraft hat, dass wir in Gottes Gegenwart kommen dürfen. Und so ist dieses alte System, diese Stiftshütte, ein System von Hindernissen, von Barriere zwischen dem Anbeter und zwischen Gott. Und wir lernen, die Stiftshütte verschaffte dem Volk keinen direkten Zugang in die Gegenwart Gottes. Vielmehr hielt es das Volk von der Gegenwart Gottes fern. Und die Nähe zu Gott musste auf eine andere Weise verschafft werden. Und das ist eine Lektion. Es verdeutlicht, wie unzugänglich Gott ist ohne den Tod von Jesus. Wenn Jesus nicht sterben würde, dazu kommen wir gleich noch, dann ist Gott für uns unzugänglich. Und der Weg dahin, der Weg zu Gott, der Weg ins Heiligtum, wie es hier dargestellt ist, ist noch nicht offenbar. Und genauso heißt es auch im Hebräerbrief. Und ich möchte mit euch jetzt in den Hebräerbrief gehen, in die Kapitel 9 und 10, weil der Hebräerbrief nimmt sich diesem Thema so schön an und erklärt das so deutlich. In Hebräer 9, Vers 8, sagt er es nämlich genau mit diesen Worten. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Solange dieses Zelt hier vorne Bestand hat, ist der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar. Solange der Vorhang hängt, ist der Weg zu Gott noch nicht bekannt. Und wenn wir dann in den nächsten Vers gehen, in Vers 9, Hebräer Kapitel 9, Vers 9, da heißt es dann, dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Also das, was wir hier sehen, die Stiftshütte, die wir hier sehen, ist nur ein Bild für etwas viel Besseres, das noch kommen sollte, nämlich das vollkommene Werk von Jesus. Die ganzen Opfer, die gebracht wurden, konnten das Gewissen nicht freimachen, die konnten das Gewissen nicht bereinigen. Und wenn die Sünde wirklich weggenommen wäre, dann wäre das Gewissen frei. Aber sie mussten ja immer wieder Opfer bringen, immer wieder Tiere opfern. Und so ist die Stiftshütte mit all dem, was dazugehört, nur ein Bild von dem, was noch kommen sollte. Es wartet noch was Besseres. Es ist nur ein Vorgeschmack. Und dann viele, viele Jahre später, als Jesus auf dieser Erde gewandelt ist, hat er gesagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und wie der Mensch zu Gott kommen soll, das war nicht klar. Aber Jesus macht es jetzt klar. Er ist der Weg. Ich möchte jetzt noch die weiteren Verse, Verse 11 bis 14 lesen. Christus aber ist gekommen als Hohepriester. Der Hohepriester war ja der ins Allerheiligste durfte. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut. Ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat. Euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Schwierige, verschachtelte Sätze, aber Worte, die Balsam sind für die Seele von verzweifelten Sündern. Und ich möchte 5 Punkte aus diesem Text hervorheben, um es nochmal zu verdeutlichen und zusammenzufassen. Erstens, Christus kam als Hohepriester. Genauso wie der Hohepriester stellvertretend für das ganze Volk in die Stiftshütte gegangen ist, so kam Christus als Stellvertreter für die ganze Menschheit. Der erste Punkt, Jesus kam als Hohepriester. Zweitens, Jesus gibt sein eigenes Blut. Die Hohepriester haben das Blut von den Opfertieren genommen. Jesus gibt sein eigenes Blut. Drittens, Jesus ist ein Opfer ohne Fehler. Auch bei den Opfertieren wurde immer darauf geachtet, hat dieses Tier vielleicht ein kaputtes Bein, hat es irgendeinen Makel, vielleicht ein blindes Auge. Das Tier sollte fehlerfrei sein, von außen. Jesus war im Gegensatz zu der ganzen Menschheit, die er vertreten hat, ohne Sünde. Und wir lesen, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat. Jesus konnte dieses makellose Opfer nur sein, weil er Gott selbst war. Wäre er nicht Gott, dann wäre er nicht makellos. Er wurde bis auf das Innerste geprüft und es wurde kein Fehler gefunden. Er war sündlos, er war frei von Sünde. Drittens, Jesus ist ein Opfer ohne Fehler. Viertens, Jesus geht ein für alle Male in das Heiligtum. Ja, die Hohepriester mussten das Jahr für Jahr machen. Wenn sie gestorben sind, kam ein neuer Hohepriester. Er musste das wieder Jahr für Jahr machen. Und Jesus ging einmal hinein. Jesus ging einmal, ein für alle Male. Und das Blut von den Tieren, das konnte das Gewissen nicht frei machen. Aber hier lesen wir, er hat euer Gewissen gereinigt von toten Werken. Und so gibt Jesus sich selbst als ein vollkommenes Opfer, und dessen Blut die Kraft hat, unsere Sünden zu reinigen und unser Gewissen zu befreien. Und deswegen musste er nur einmal hineingehen, weil er unser Gewissen, weil er alles abgewaschen hat, weil es rein ist, weil die Sünde weg ist. Fünftens, Jesus hat uns eine ewige Erlösung erkauft. Es ist nichts Vorübergehendes, nichts Begrenztes, erlöst auf ewig. Und ich möchte jetzt zu den Fragen kommen, die ich anfangs gestellt habe. Die erste Frage, wofür war der Vorhang? Der Vorhang macht deutlich, dass wir keinen Zugang zu Gott haben, weil wir durch unsere Sünde von ihm getrennt sind. Er ist heilig, wir sind es nicht. Zweitens, welche Bedeutung hat es, dass der Vorhang in zwei Stücke gerissen ist? Dass wir durch das Blut Jesu Eintritt in das Heiligtum haben. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Deswegen ist es so entscheidend, dass das direkt nach dem Tod passiert und auch so sichtbar ist. Und wisst ihr, wer vermutlich die ersten Zeugen war von diesem Evangelium, von dieser Botschaft? Die schriftgelehrten Pharisäer, die ihn verleugnet haben, die ihn getötet haben. Sie werden Zeugen davon, der Weg zum Vater ist frei. Vielleicht meinen wir selbst müssten mit unseren Werken manchmal den Vorhang von unten noch ein bisschen aufreißen. Vielleicht, da unten ist noch ein Fetzen, vielleicht muss ich noch mal ein bisschen nachschneiden. Vielleicht muss ich mit dem eigenen Werk noch ein bisschen was tun. Vielleicht hat Jesus nicht ganz bezahlt, vielleicht reicht sein Blut nicht ganz aus. Wir sagen das natürlich so nicht. Aber unser Leben und unser Denken, unsere Zweifel, die zeugen oft von so einem Verhalten. Dass wir meinen, der Vorhang ist noch nicht durch und ich muss da noch ein bisschen nachhelfen. Und wer aufmerksam zugehört hat, der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Und wenn ihr euch erinnert, wie hoch der Vorhang ist, da hat kein Mensch von oben durchgeschnitten, sondern der Vorhang, Gott hat ihn getrennt. Gott hat den Vorhang geöffnet. Wir können das nicht. Der Vorhang ist offen, die Tür ist offen. Ich möchte vielleicht noch ein paar Worte an dich richten, wenn du mit deiner Schuld noch nicht bei Gott warst und wenn du noch keinen Frieden hast. Als Gläubige, wenn wir das hören, was macht das mit dir? Erfüllt es uns mit Dank, was Jesus für uns getan hat, dass er uns in die Gegenwart Gottes gebracht hat. Aber wenn du noch nicht dieses Vorrecht hast, ein Kind Gottes zu sein, dann möchte ich dir einen Vers mitgeben aus Johannes 6, Vers 37. Und da sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, das wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich möchte von John Bunyan etwas zitieren. Aber ich bin ein schlimmer Sünder, sagen sie. Den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Christus. Aber ich bin ein langjähriger Sünder, sagen sie. Den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Christus. Doch ich bin ein verstockter Sünder, sagen sie. Den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Christus. Aber ich werde immer rückfällig, sagen sie. Den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Christus. Aber ich diente alle meine Tage dem Satan, sagen sie. Den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Christus. Doch ich habe gegen das Licht gesündigt, sagen sie. Den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Christus. Aber ich habe mich an der Barmherzigkeit vergangen, sagen sie. Den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Christus. Doch ich habe nichts Gutes, was ich bringen könnte, sagen sie. Den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Christus. Und was auch immer dich abhält, zu ihm zu kommen, er hat den Weg bereitet. Er hat den Vorhang durchtrennt. Zugang zum Vater ist möglich. Deine Schuld kannst du nicht leugnen, sondern bekenne deine Schuld und glaub an Jesus, dass er stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist und bezahlt hat. Und jeder Mensch, der das jetzt für sich in Anspruch nimmt, der darf furchtlos in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart des Heiligen Gottes gehen. Furchtlos durch Jesus. Amen. Ich würde gerne noch beten. Vater, durch Jesus kommen wir zu dir. Durch das Blut von Jesus nahen wir uns dir und im Namen Jesu bitten wir. Durch Jesus kommen wir zu dir und wollen dich loben und preisen für das, was du uns in Jesus gegeben hast. Du hast alles bezahlt, der Weg ist frei. Herr, und wir als Gemeinde, hier sind so viele, die davon schon geschmeckt haben, die das angenommen haben, die dieses Vorrecht leben, ein Kind Gottes zu sein, in deiner Gegenwart sein zu dürfen, Herr, vor einen heiligen Gott treten zu dürfen. Das ist ein Vorrecht, Vater. Das wollen wir nicht als selbstverständlich sehen, Herr. Das, was du für uns getan hast, daran wollen wir uns heute erinnern. Wir wollen dich loben und preisen, Herr. Bitte mach das Werk von Jesus in uns groß. Lass uns erkennen, wie weit weg wir von dir waren und wie nah wir jetzt dir sein dürfen. Als verlorene Sünder, Herr. Als diejenigen, die nichts zu bringen hatten. Du hast uns angenommen, Herr. Durch das Blut, weil das Blut gereicht hat von deinem geliebten Sohn. Das Opfer war genug. Ich danke dir dafür. Danke dir für deinen geliebten Sohn. Amen. Ich möchte jetzt direkt übergehen zum Abendmahl. Warum feiern